herzlich willkommen zur Episode 119 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann. Ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Es ist Mittwochnachmittag, kurz vor 13 Uhr. Ich befinde mich, vielleicht kannst du es hören, nicht in meinem normalen Aufnahmestudio. Ich befinde mich mitten in meiner Ausstellung, offensichtlich verborgen, mitten in Hamburg. Von draußen kommen Geräusche hier rein, ich höre ein Motorrad vorbeifahren, ich höre Menschen sprechen. Vielleicht hörst du diese Hintergrundgeräusche auch, aber hier drin, hier bin nur ich. Ich habe jetzt erstmal das Fenster zugemacht, vielleicht ist das doch ein bisschen besser. Die Ausstellung ist jetzt seit gut einer Woche geöffnet. Die erste Aufregung hat sich gelegt, die Menschenmengen vom Eröffnungsabend sind längst verschwunden. Die meisten Besucherinnen kommen nur zu zweit oder zu dritt, nicht mehr in größeren Gruppen. Und jetzt gerade ist es hier ganz, ganz leer. Ich stehe mitten im Raum in der GEDOC Hamburg und es ist dieses seltsame Gefühl, das man eigentlich nur von Ausstellungen her kennt. Es ist nicht die Leere einer Wohnung, es ist nicht die Leere eines Büros, es ist die Leere eines Raumes, der ohne Menschen ist, aber trotzdem gefüllt und irgendwie ganz besonders. Ein bisschen erinnert mich das an ganz, ganz früher, als ich Kind war. Die Eltern meines Cousins haben in einer Schule gearbeitet und wenn wir mal am Wochenende dort zu Besuch waren, dann habe ich es geliebt, als Kind mit ihm in die leere Schule zu gehen und durch die Flure und die Räume zu wandern. Ich wollte nichts Bestimmtes machen. Mich hat einfach diese Atmosphäre damals begeistert. Ein ganzes Gebäude gemacht für eine andere Funktion, das dann aber am Wochenende leer vor sich hin wartet. Ein bisschen, finde ich, ist das Gefühl hier ähnlich. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied. Alles, was hier hängt, was hier steht oder liegt, habe ich selbst genauso vor gut einer Woche, vor vielleicht etwa 10 Tagen arrangiert. Und aufgehängt und hingestellt. Und jetzt schaue ich nicht als Künstlerin auf meine Arbeiten, sondern fast wie eine Fremde, die hier hereingeschneit ist. Und ich habe heute schon, als ich ankam, etwas bemerkt. Ich habe versucht und versuche es auch jetzt gerade, während ich hier rumschaue und mit euch spreche, ich versuche, die Ausstellung so zu sehen, als würde ich die Arbeiten das erste Mal sehen. Im Atelier versuche ich das auch immer mal wieder. Zum Beispiel, wenn ein Werk behauptet, langsam fertig zu sein, dann versuche ich es mit fremden Augen zu sehen und zu beurteilen, ob das so stimmt. Und ich merke, dass hier in dieser Ausstellung, dass ich in solchen Momenten diesem fremde Augenprinzip ein bisschen näher komme als sonst. Im Atelier muss ich so meine Tricks irgendwie versuchen. Ich stelle die Arbeit ganz weit weg oder ich drehe sie um auf den Kopf. Oder ich stelle sie an einen ungewöhnlichen Ort, das kommt dem hier ja schon mal ganz nahe. Oder ich mache auch Fotos und schaue sie mir an, aber das sind Hilfsmittel, so richtig funktionieren die natürlich nicht. Hier komme ich dem Ganzen schon ein bisschen näher. Und etwas anderes hilft mir natürlich. Die Reaktion der Menschen in der vergangenen Woche, von denen alle natürlich, logischerweise, die Ausstellung, also jetzt genau diese Ausstellung, das erste Mal gesehen haben. Aber es gab auch so einige, die haben meine gesamte Kunst das erste Mal gesehen. Und wenn ich das beobachtet habe und jetzt die Zeit habe, mich da reinzufühlen, dann fängt die Ausstellung an, sich neu anzufühlen. Anders. Genau das habe ich am Wochenende schon einmal probiert, als mir nämlich die Idee zu dieser Episode gekommen war. Wer kuratiert hier eigentlich wen? Vom Hängen jenseits der Checklisten ein Selbstversuch. So heißt diese Episode. Und sie ist ein kleines Experiment. Ich erzähle hier keine allgemeinen Wahrheiten. Die kann ich sowieso nicht erzählen in keiner meiner Episoden. Ich erzähle einfach nur meine Wahrheit. Ich bin die, die es ausprobiert und die, die sich beim Hängen umentschieden hat, die gezweifelt hat und die überrascht wurde. Und die beim Gehen durch den leeren Raum Dinge sieht, die sie vorher nicht bemerkt hat. Ich fange mal einen Schritt zurück an. Bisher habe ich häufig gedacht, eine Ausstellung ist eine geordnete Aneinanderreihung meiner Arbeiten. Sie sollen zueinander passen, sie sollen sich gegenseitig ergänzen, sie sollen vielleicht einzelne Dinge, Farben, Formen, Themen aufgreifen und vor allen Dingen sollen sie gut repräsentiert werden. Wie Perlen auf einer Schnur. Hauptsache, sie sind schön angeordnet und sie wirken. Und verstärken sich im Idealfall vielleicht sogar noch gegenseitig. Sie sollen zeigen, was ich alles schon gemacht habe und sie sollen einen Querschnitt durch meine Arbeit geben. Meine ersten beiden Ausstellungen habe ich allein kuratiert und danach folgten einige Gruppenausstellungen, in denen man natürlich gemeinsam drüber nachgedacht hat. Und bei den Einzelausstellungen, die danach kamen, hatte ich immer jemanden an meiner Seite, der oder die mitkuratiert hat, mitentschieden hat oder auch mal maßgeblich geleitet hat. Und das war hilfreich, das war alles gut. Aber das hat mich nicht von dieser Perspektive, in der ich meine Ausstellung gesehen hatte und die ich eben beschrieben hatte, weggebracht. Ich habe einfach gemacht und das Ergebnis war auch immer gut, immer okay. Das Merkwürdige im Nachhinein, wenn ich als Besucherin in einer Ausstellung war, die nicht nur gezeigt hat, sondern mich entführt hat in eine Erzählung, dann hat mich das immer am meisten beeindruckt. Wenn ich Besucherin in so einer Ausstellung war, dann habe ich eigentlich immer am meisten für mich selbst mitgenommen und sie haben immer am längsten nachgewirkt. Ausstellungen, die Zusammenhänge geflochten und Wendungen gebracht und Überraschungen gehabt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade als letztes mit Begeisterung an die Ausstellung Verwurzelt und Verzweigt in der Dreiflessen Collection. Das war wie ein Text. Manchmal Stille, manchmal viel Action. Jeder Raum war ein Kapitel, jede Wand wie ein Absatz. Jedes Werk dann ein Teil davon. Es war großartig. Meine jetzige Einzelausstellung habe ich vorab allein, hier und da mal natürlich ergänzt mit Gesprächen, aber eigentlich allein konzipiert, habe sie durchdacht und ausgewählt. Und zum Aufhängen hatte ich jemanden dabei, der handfest mit anpacken konnte. Und das war auch vollkommen okay so, wenn auch anders geplant. Eigentlich waren zwei Helferinnen mit eingebunden, die beide aus unterschiedlichen Gründen verhindert waren und es kam also alles ganz anders. Aber das habe ich erst einmal so hingenommen. Ich dachte, schade, ja, aber ist schon okay. Ich hatte mir ja vorab viele Gedanken gemacht, das Konzept stand, das geht schon. So. Und dann stand ich also an dem Samstag war es, glaube ich, Freitag oder Samstag, in den Räumlichkeiten und hatte ja mein Konzept mitgebracht. Und ich war komplett überfordert. Das hatte ich nicht erwartet. Nichts von dem, was ich mir ausgedacht hatte, funktionierte. Aber auch wirklich gar nichts. Von Anfang an wusste ich, das größte Werk sollte da und da hängen. In echt sah das dann total Mist aus. Ein anderes sollte in eine Installation eingebunden werden. Das ging überhaupt nicht. Diese Installation sollte in den Raum fließen. Das sah katastrophal aus, stümperhaft und so weiter. Ich schätze mal, nach etwas mehr als 2 Stunden war ich komplett hilflos und ziemlich unglücklich. Und ich hatte mich an die Seite gesetzt und ratlos auf diesen ganzen uneinheitlichen Kram geschaut und das alles sprach so gar nicht zu mir und ich war echt unglücklich. Und ich wusste überhaupt nicht weiter. Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe. Mein Helfer, der mit den 2 Händen, der Bohrmaschine und der Wasserwaage, der musste für eine ganze Weile weg. Ja, und dann saß ich also erst einmal völlig allein da. Ich könnte theoretisch hier einfach mal zugeben, dass ich am liebsten ein Tränchen verdrückt hätte. Aber echt, also ich habe das alles in Frage gestellt und ich war total freudlos. Ich hatte keine Lust mehr, ich war ratlos, ich war uninspiriert, aber half ja nichts. Ich musste ja irgendwie weiterkommen. Mir schoss vielleicht mal durch den Kopf, aus irgendeinem Grund das alles abzusagen, aber das war keine echte Option. Ja, und nachdem ich da erstmal rumgesessen habe, habe ich dann entschieden, erstmal was völlig anderes zu machen. Ich hatte vorher schon aus dem Keller der GEDOC einige Stelen hochgeholt für diese besagte katastrophale Installation. Und diese Stelen sahen furchtbar aus. Sie waren eigentlich weiß, aber sie hatten tiefe schwarze Kratzer und dunkle Flecken und komische Stellen. Das ging einfach gar nicht. Und ich hatte die Ahnung, dass diese Stelen, wenn auch nicht für die Installation, aber dann vielleicht doch irgendwie gebraucht werden könnten. Also holte ich Farbe und eine Farbrolle aus dem Keller und habe erstmal die Stelen geweißt. Und das hat Spaß gemacht. Zum einen hatten die Hände einfach irgendwas Monotones zu tun. Und zum anderen, vorher sahen sie ja total unansprechend aus. Und ich glaube, das hatte viel mehr, als ich dachte, zu der ganzen trostlosen Wirkung beigetragen. Und nun standen da strahlend weiße Stelen vor mir, ich weiß gar nicht, vielleicht 10, 12 Stück. Und ich schaute sie gern an und irgendwie hat das was geändert. Und ich hatte, das kann ich jetzt mit Abstand und im Nachhinein sagen, ich hatte also das erste Mal an dieser großen Aufgabe, die da vor mir lag, etwas geschafft. Ich hatte was erledigt. Und das half irgendwie meiner inneren Einstellung oder so. Das ist vielleicht wie zwischendurch mal aufräumen im Atelier, wenn gar nichts mehr geht, eine Schublade durchsortieren, vielleicht ein paar Sachen wegwerfen oder einfach die Hände mal was anderes machen lassen, wenn überhaupt keine Ideen kommen. In der Kunst kann ich solche Techniken inzwischen gezielt einsetzen. Hier in der Ausstellung war das völlig neu. Ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, als ich so festhing. Und ich erinnere mich, dass ich dann an dieser Stelle mir dachte, okay, das große Werk da, von dem ich immer dachte, es muss an diese Stelle, es muss weg. Was mir schwer fiel, weil ich doch von Anfang an in meinem Kopf da angefangen hatte, an dieser Stelle. Aber was soll's, ich habe dann versucht, ob ich das überhaupt alleine hinkriege, dieses große Teil zu verschieben und es ging. Und dann hatte ich wieder was geschafft. Und das war dann wie frischen Wind in die Sache reinbekommen. Und dann ging's weiter. Beziehungsweise eigentlich ging es dann überhaupt erst so richtig los. Und dann habe ich das eine nach da, das andere nach dort gebracht und dann wieder was zurück und ein anderes stattdessen. Und da, wo ein großes hin sollte, kamen plötzlich drei kleine hin und auf einmal bildeten sich Themen heraus. Und da waren Dialoge. Da waren Dialoge zwischen den Wänden, da waren Dialoge zur Mitte des Raumes mit Ecken, da gab es Fragen und Antworten und so weiter. Und auf einmal war mein Kopf, tja, keine Ahnung, offen irgendwie. Auf einmal hatte ich den Zugang dazu, dass ich meine Kunst nicht mehr nur zeigen wollte, sondern dass ich ja etwas erzählen will. Jede einzelne meiner Arbeiten hat eine Geschichte in sich. Und die möchte ich verweben zu einem großen Text. Auf einmal war ich tief drin in dieser meiner eigenen Geschichte. Meiner eigenen Geschichte. Und ich war super froh plötzlich, völlig allein zu sein. Auch wenn die andere Person mich nicht gestört hat und mich einfach hatte machen lassen. Es war aber an dieser Stelle wichtig, dass ich allein gewesen bin. Ich bekam Ideen, ich bekam Lust auszuprobieren. Und ich erkannte Kapitel hier, Sätze da, Absätze dort. Und es ergab sich die Geschichte des Wassers, Berichte von Kulturen, von Verlust und Neubeginn. Auf einmal setzte sich hier etwas fort und dort gab es Spannung und da gab es Zusammenhänge, die ich vorher selbst nicht gesehen hatte. Und die Geschichten bildeten sich und wir sprachen miteinander und klingt das blöd? Ich erzähle es einfach, wie es war. Und der Raum, der hat einfach mitgemacht. Und dann wurden Rahmenbedingungen wichtig. Was ist die erste Szene, die Besucherinnen und Besucher sehen? Und wie tauchen sie dann weiter ein? Und was sollen sie am Ende mitnehmen? Daran habe ich dann ziemlich lange herumprobiert. Und ich habe versucht, Höhepunkte zu setzen. Momente, in denen ein Werk plötzlich ganz nah an dich herantritt. Durch Größe an überraschender Stelle, durch besondere Materialität oder durch einen ungewöhnlichen Platz. Und dann, und das fand ich wirklich spannend, ergaben sich Brüche. Ich habe in dieser Ausstellung ein Thema bewusst an einen Ort gehängt, an dem es nicht passt, thematisch irgendwie quer ist. Und ich finde, genau das macht es lebendig. Es ist wie ein Satz in einer Geschichte, der irgendwie aus dem Rhythmus fällt. Oder vielleicht nicht in der Geschichte, sondern in Gedichten. Da gibt es ja dann manches Mal so einen Satz, bam, der dann irgendwie die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und deswegen hängen bleibt, weil er anders ist. Diese Einzelausstellung selbst zu kuratieren, war für mich eine echte Herausforderung. Und zwar anders und mehr als vorher gedacht. Aber letztendlich war es eine ganz tolle und ganz intensive Erfahrung. Und wenn ich zurückschaue, dann merke ich, dass ich aus meinen vorhandenen Arbeiten eine neue Arbeit geschaffen habe. Der Auswahlprozess war wie das Schreiben einer Geschichte, in der ich meine Themen zusammengebunden und neu erzählt habe. Und das Schwierige war überhaupt erst einmal, das so zu begreifen, zu merken, dass das Aufreihen und bloße Zeigen einfach nicht funktioniert. Und dann kam für mich die nächste Schwierigkeit, anzufangen und Zugang zu finden. Das hatte ich ja erzählt. Da hatte mir der Zufall das Alleinsein beschert, ohne dass das nie so gelaufen wäre. Und dann ist noch was passiert, was mich total kalt erwischt hat. Auch wenn ich mit Freude herumgewirbelt war und immer zufriedener wurde und eigentlich auch ein bisschen aufgeregter wurde, weil ich merke, ja, hier funktioniert was, gab es ein Thema, das war wirklich schwierig, und zwar Lieblingswerke. Ich habe Lieblingswerke, die ich unbedingt zeigen will. Zum Beispiel meine Reisarbeiten, die mir so, so wichtig sind. Und es ist einfach klar, dass sie dabei sein müssen. Ja, und jetzt ratet mal, was eingepackt zu Hause liegt. Ja klar, meine Reisarbeiten. Ich habe sie wieder abgenommen. Und zwar, weil sie die Erzählung gestört haben. Und zwar nicht so positiv, im positiven Sinne, wie ich das vorhin beschrieben habe, sondern sie waren schräg, irgendwie im Raum, zu laut und unsinnig. Oder ganz ehrlich, wahrscheinlich sind sie einfach für mich wichtig, aber in diesem Kontext konnten sie nichts beitragen. Und das Weglassen war schmerzhaft. Und es betraf auch nicht nur allein die Reisarbeiten, sondern noch andere. Aber als ich das endlich geschafft hatte, war das wieder total befreiend. Ich stelle mir das vor wie das Schneiden eines Films. Mega schöne Szenen fliegen dann raus, weil sie die Geschichte irgendwie nicht tragen. Und die können wir dann alle in den Extras sehen. Wie bei mir. Wenn du die Reisarbeiten oder die anderen sehen möchtest, bist du gerne ins Atelier eingeladen. Und noch etwas wirklich Interessantes, was ich im Laufe des Aufbaus festgestellt habe und eigentlich sogar immer noch feststelle. Ich habe blinde Flecken. Es gibt Arbeiten, die ich nicht mehr sehe, die ich nicht wirklich wertschätze, weil ich zu lange mit ihnen gelebt habe. Und dann hängt eine davon plötzlich in einer Ecke und ich sehe sie völlig neu. Eine Besucherin sagte über so eine Arbeit, das hier ist das stärkste Werk im Raum, das nimmt mich total in den Bann. Und ich dachte, wirklich? Das da? Und im Nachhinein, als sie dann weg war, schaute ich es mir nochmal an und ich versuchte, wie am Anfang schon mal beschrieben, den Raum das erste Mal zu sehen. Und ich dachte dann, dass solche Momente und vielleicht sogar das Selbstkuratieren an sich nicht nur eine räumliche Übung, sondern auch eine emotionale Übung ist. Die Verbindung zu den Arbeiten, die wird wieder neu geknüpft. Eigentlich hatte ich vor, in dieser Ausstellung einfach möglichst viel zu zeigen. Ich habe das auch laut und deutlich vorher immer überall erzählt. Ich wollte es vollknallen. Ich wollte over the top gehen mit der Menge der Arbeiten. Aber herausgekommen ist etwas völlig anderes. Ein Rhythmus. Ein Rhythmus mit Übergängen, mit Dialogen, mit Blickrichtung. Und ich habe nicht nur Objekte gehängt, ich habe Gespräche im Raum arrangiert. Und die Ausstellung gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, so wie sie geworden ist. Als ich fertig war mit Hängen, wurde ich gefragt, ob ich denn zufrieden sei. Und ich sagte, ja, so 83, vielleicht bis 85% bin ich zufrieden. Das fand ich eigentlich schon ganz schön viel. Inzwischen bin ich bei 98%. Und ganz ehrlich, es war das Feedback, das ich bekommen habe, das da seinen eigenen Teil mitgespielt hat. Ein positives Feedback ist einfach echt, echt wichtig. Ob du das auch so siehst, das kannst du feststellen, wenn du mal vorbeikommst. Bis zum 23. August in die GEDOC in Hamburg. Es gibt noch eine Möglichkeit, einen Teil der Ausstellung zu sehen. Davon erzähle ich ganz am Ende nochmal. Ich stelle mir total gern vor, wie man dieser Ausstellung begegnet, wenn man zum Beispiel überraschend vorbeikommt. Wie zum Beispiel das Ehepaar, das durch ein Problem im Hotel noch nicht in sein Zimmer konnte, wie geplant, und daher erstmal eine Runde in der Umgebung drehte. Sie landeten in meiner Ausstellung und dann sehr berührender Austausch daraus. Ich denke nicht, dass ich das jemals vergessen werde. Oder auch diejenigen, die einfach nur mal im Vorbeigehen kurz innehalten. Oder wie der Mann, der mir erzählte, er käme fast täglich vorbei, seit die Ausstellung hier hängt, und durch die riesigen Fenster hineinschaute. Und er sagte, er fand das alles sehr, sehr uninteressant. Bis er dann an einer Stelle im Vorbeigehen mal die Arbeiten sah, die wie Schrift aussahen. Und das machte ihn neugierig, das wollte er genauer ansehen. Und der Rest sei dann doch auch gar nicht so schlecht, wie er dachte, das wollte er mir noch sagen. Und das ist doch auch irgendwie ein echt nettes Kompliment. Und dann, was ist mit denen, die man bei Ausstellungen nicht sieht? Das frage ich mich tatsächlich oft in Museen. Zum Beispiel das Reinigungspersonal. Schauen die kurz auf einzelne Arbeiten? Ich wüsste es so gerne. Oder ein Gebäudehausmeister, der eine Lampe wechselt. Bleibt er stehen, um sich ein Detail genauer anzusehen? Ich mag den Gedanken, dass die Arbeiten auch hier irgendwie ihre Geschichten erzählen. Für mich war diese ganze Erfahrung extrem spannend. Eine neue Perspektive auf eigene Ausstellungen, auf das Kuratieren eigener Ausstellungen, auf das eigene Werk letztendlich auch. Spannend auch, dass ich das, was ich an anderen Ausstellungen eigentlich so geliebt habe, irgendwie nicht für die eigenen im Fokus hatte. Und spannend auch, dass es für mich ganz, ganz wichtig war, eine Zeit lang völlig allein zu sein. Und dass ich dann gezwungen wurde zum echten Kuratieren, also irgendwie die Bereitschaft wachsen musste, alles umzuwerfen. Und was auch wirklich wichtig im Prozess war, das war der Zugang zum Kreativsein durch diese monotone, die Seele streichelnde Arbeit, die Stelen zu weißen. Das hat wirklich in meinem Kopf ein Tor geöffnet. Vielleicht stehst du am Anfang deiner Ausstellungstätigkeiten, dann möchte ich dich einfach mal dazu anregen, was auszuprobieren. Etwas, was vielleicht nicht in den Checklisten für den Ausstellungsaufbau steht. Denn alles ist erlaubt, hauptsächlich du liest etwas in der Geschichte, die du erzählen willst. Und wenn du schon sehr professionell arbeitest, mit 100 Ausstellungen oder mehr, dann kennst du das Spiel mit dem Raum, mit den Brüchen und den Pausen viel, viel besser als ich. Aber vielleicht bringt dir dieser Bericht ja die ein oder andere Erinnerung zurück, die du schon vergessen hattest und die dich wieder neu das Altbekannte sehen lässt. Ich jedenfalls weiß schon jetzt, dass es beim nächsten Ausstellungsaufbau vermutlich nicht unbedingt einfacher wird. Aber ich hoffe, dass ich mich dann an den einen oder anderen Moment beim Aufbau von offensichtlich verborgen erinnere. Denn das waren wirklich echte Schlüsselmomente für mich. Ja, das war heute, finde ich, eine etwas andere Episode. Und sowas passiert vielleicht, wenn man mal nicht im üblichen Aufnahmemodus und Aufnahmeraum aufnimmt, sondern die Lokalität mal wechselt, wie bei der Kunst. Das tut mir auch immer gut. Und bevor ich zu den allerletzten Dingen komme und dir erzähle, wie du ein bisschen was von der jetzigen Ausstellung sehen kannst, ohne nach Hamburg zu kommen, haha, hier eine kurze Nachricht von dem Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltungen und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir der Atelier Talk Podcast gefällt, dann habe ich die große Bitte, lass mir bitte 5 Sterne in deiner Podcast-App da, also Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder wo auch immer du den Podcast hörst. Bei den Bewertungen ist echt noch Luft nach oben in der Menge, nicht in der Qualität, das ist toll. Mal sehen, ob wir da bis Ende des Jahres noch was bewegen können. Ich würde mich riesig freuen. Auch wenn du dem Podcast auf Instagram folgst, ateliertalk.podcast, setzt das ein Zeichen nach außen, das wirklich nicht zu unterschätzen ist und mir hilft, gefunden zu werden. Und ganz nebenbei, es streichelt meiner Seele natürlich auch sicherlich mehr, als du denkst. So, und ich hatte versprochen, dir zu sagen, wie du etwas von der Ausstellung sehen kannst, ohne nach Hamburg zu kommen. Der NDR hat ein Porträt über meine Kunst und mich gedreht und im Hamburg-Journal gezeigt. Und er war dafür auch in der Ausstellung. Du bekommst einen ziemlich guten Einblick in die Ausstellung selbst und in die Art, wie ich arbeite. Den Link packe ich in die Shownotes und auf die Webseite www.atelier-talk.com. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, meine Webseite heißt auch so und dort findest du noch mehr Infos zu meiner Kunst und zu mir. Ansonsten bis 23. August bin ich fast immer selbst in der Ausstellung offensichtlich verborgen in der GEDOC in Hamburg, fußläufig vom Bahnhof. Ich fände es großartig, wenn du vorbeikommst. Tschüss und bis bald, deine Stefanie Hüllmann.